Ich find's nach wie vor super. Im Gespräch über. Also ich find's nach wie vor noch eine Serie, auch wenn ich immer denke, ich mache, was ich will, aber es klingt gut. Wir hatten so Verschiedenes. Wir hatten, boah, es ist schon eine Weile her, wir hatten Pfingsten und sowohl die Svenja als auch ich hatte in dem, da war wirklich nochmal ein Schwerpunkt auf dem, dass Gott übernatürlich Dinge durch dich und durch uns tun will. Und ich bin so froh für die vielen Rückmeldungen von dem, wo Gott übernatürlich Dinge gebessert und geheilt hat, weil mich das motiviert. Wir dienen einem übernatürlichen Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und das ist unser Normal, auch wenn wir es manchmal selten erleben. Aber das ist unser Normal. So, ich würde das gerne so als Statement nochmal in den Raum stellen. Und dann gab es unterschiedliche Sachen, die wir angeguckt hatten. Und wir haben die letzten Male, also wir hatten schon mal über Verantwortung gesprochen. Und dann, also von dem, wie Gott Adam und Eva Dinge überträgt. Und dann haben wir jetzt nochmal über Ziele und Visionen gesprochen. Sogar zweimal. Und ich will nochmal auf etwas zurückkommen. Und da wir noch mitten in Corona-Zeiten sind und also ich hätte schon wirklich Lust, dass man sich mal wieder nahe kommen kann und Hände auflegen kann und der Heilige Geist wirklich super schöne Dinge macht, also was er auch anders machen kann. Aber heute, ich will wirklich noch mal über ein paar Dinge nachdenken. Und ich habe eine E-Mail bekommen, ich habe beim letzten Mal ja gesagt, ihr dürft gerne Rückmeldungen geben, insbesondere mich herausfordern und widersprechen. Ich habe eine ganz tolle E-Mail bekommen, da sind wohl auch ein paar Dinge passiert. Aber es stand drin, leider kann ich dir nicht widersprechen. Dann dachte ich, ja, das finde ich auch wirklich schade, aber der nächste Sonntag kommt. Ich gebe uns allen nochmal eine Chance, sich zu ärgern, herausgefordert zu sein und ich habe ein paar Thesen. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Ich will hier einen Klaus zitieren, der vor kurzem wirklich was Brillantes sagte, was man vielleicht vergessen kann. Als Gott die Tiere schuf, sagte er, hat er sie geschaffen, ein jeder in seiner Art. Als Gott den Menschen schuf, hat er ihn geschaffen, in seiner Art. Also in seiner, in Gottes Art. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Jetzt zum 19. Mal hören wir das. Und im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Ich will auf eine Stelle kommen, da geht es um Abraham und um Lot. Und die Vorgeschichte ist, dass Abraham und Lot beide so groß, also sie und ihre Sippe und ihre Familien und ihre Herden und ihr Besitztum so groß wurde, also 1. Mose 12, Vers 1, da ist diese Verheißung und Gott segnete Abraham und ein Kapitel später, 1. Mose 13, Vers 1 steht und Abraham war reich an Besitztum, Vieh und Gold. So, da ist aus diesem Segen, den Gott gesprochen hatte, hat sich der in dem Fall so ausgedrückt, dass es ihm wohl ging. Und Lot, der ja ein Verwandter ist, der ist irgendwie auch gesegnet. Und dann hatte der auch so viel. Und dann haben die Angestellten, also die Hirten, die haben irgendwann immer wieder regelmäßig Streit bekommen, weil die sagten, könnt ihr mal eure blöden Viecher da wegnehmen? Die fressen unseren, die Herde weg, nee, das Essen weg. Und wir sind verantwortlich für unsere, deshalb ist es besser, eure gehen. Das war also ein ständiger Streitpunkt, ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber im Grunde ging es darum, das Land wird beschrieben, das Land war zu klein für beide Herden. Und dann trennen die beiden sich und das ist wirklich spannend. Sie trennen sich, Abraham, die stehen an der Stelle, ich war dort noch nie, aber ich habe Fotos gesehen. Da steht man an dieser Stelle, wo die beiden standen und man sieht vor sich das Land und man sieht zur einen Seite blühendes Leben, blühende Landschaften und zur anderen Seite karge Wüste. Und Abraham sagt zu Lot, wir müssen uns trennen. Der eine geht links, der andere geht rechts, du suchst zuerst aus. Ich liebe diese Stelle. Also ich liebe die aus mehreren Gründen. Das eine, weil Lot da steht, sich das anguckt und sagt, ich nehme das Gute. Also ich mag das. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wisst ihr, wir kennen die Geschichte, oder? Mit dem alten Ehepaar, was irgendwann, wo dieses Brötchen auf... Kennen wir die Geschichte? Also da ist ein altes Ehepaar, das ist 50. Hochzeitstag. Also ich mache es ein bisschen noch netter, aber irgendwie, es geht ja um das Prinzip. Und die schneiden ihr Brötchen auf und der Mann sagt, komm, wähle doch, was du gerne hättest. Und dann sagt die Frau... Auch weil heute 50. Hochzeitstag ist, nehme ich das Obere. Und der Mann sagt, wieso denn das? Du hast doch jahrzehntelang immer das Untere genommen. Und dann sagt sie, naja, weil ich dachte, du hast es lieber. Und eigentlich hat jeder das bekommen, was er nicht wollte, weil jeder irgendwie dem anderen irgendwas Gutes tun wollte. Und was ich wirklich gut finde, Lot hat eine Wahl und er trifft eine. Und wenn man mir eine Wahl gibt, denke ich, ich habe die Wahl. Super. Überleg dir, was du mir anbietest, aber ich werde nehmen. Es ist bei anderen Leuten anders. Bei mir ist es so. Wenn du mich fragst, du, ich habe zwei Geldscheine, 5 Euro und 500. Ich werde nicht lange überlegen. Ich weiß, was ich nehme. Weil ich mir keine Gedanken darüber mache, was das mit dir macht. Weil ich denke mir irgendwie, wenn du mir es anbietest, hast du dir Gedanken gemacht. Und wenn nicht, wäre es gut, du würdest. Vorher. Wenn nicht, lernst du nachher. Oder du lernst nicht, dann freue ich mich, dann treffen wir uns jede Woche und du fragst 5 oder 500. Ich bin dein Freund. Also, ich freue mich, dass Lot, der die Wahl hat, sich das anguckt und eine Wahl trifft, und zwar aufgrund von dem, was er denkt, was gut für ihn ist. Und er wählt das Gute, er wählt das fruchtbare Land. Was ich in dieser Stelle noch viel spannender finde, ist Abraham, der sich darüber sicher Gedanken gemacht hat. Davon bin ich überzeugt. Ich erlebe Abraham nicht als jemand, oh ja, und, du musst ja. Und danach zu Gott kommt und sagt, oh Gott, was ist jetzt der blöde Lot? Jetzt nimmt er das gute Land. Und Abraham steht an dieser Stelle und er hat sich Gedanken gemacht. Und vor allem hatte er eine tiefe Überzeugung in seinem Herzen, nämlich Gott hat verheißen, er ist mit mir. Ich hatte nichts und ich bin zu was gekommen, aus dem Nichts. Gott wird mich segnen in dem Land und in dem Land. Es ist nicht so entscheidend, wie die Umstände aussehen. Entscheidend ist, dass Gott mit mir ist. Und wenn Gottes Segen auf mir ruht, dann wird Gottes Segen dafür sorgen, dass ich zu etwas komme. Das war die Haltung von Abraham. Das hat ihn reich gemacht. Nicht, dass er danach irgendwie vor Gott war und gejammert hat. Schau, wenn wir über... Also, wir sind tief davon überzeugt, dass wir gerufen sind, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und unser Umfeld zu prägen, zu beeinflussen und zu gestalten. Und ich glaube, es gibt unterschiedlichste Wege dazu, wie wir Dinge verändern können und prägen können und in das Bild Jesu verwandeln können. Da gibt es unterschiedlichste Aufgabenfelder. Da ist deine eigene Familie zu Hause, da ist deine Schule, vielleicht bist du Lehrer, dann ist es immer noch die Schule. Ich wollte auch mal Lehrer werden und es gab irgendwie so einen witzigen Spruch, naja, man geht halt in die Schule, dann weiß man auch nicht, was man macht, dann studiert man halt, dann weiß man immer noch nicht, was man macht, dann wird man Lehrer und dann geht man halt in Rente. Lydia. Ich will wirklich Widerspruch in irgendeiner E-Mail bekommen. Aber, also, ja, ich schaff's nicht, aber ich mühe mich. Also, Schule. Oh, okay, jetzt wird's ernst, jetzt muss ich anfangen zu überlegen. Also, da ist die Schule, da ist deine Arbeitsstelle, egal ob du Angestellter bist oder Arbeitgeber. Da sind politische Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Es gibt unterschiedlichste Sachen. Ich glaube wirklich, dass aus unserer Mitte noch ein paar brillante Politiker hervorgehen. Das will ich mal sagen. Aber so, wie auch immer, wenn wir Dinge verändern wollen, ist ja die Frage, wer ist verantwortlich? Und am Ende bin ich tief davon überzeugt, dass wir alle merken, spüren und auch irgendwie intellektuell wissen, die Antwort ist ich. Wenn sich was verändern soll, dann liegt es an mir, mit Gottes Kraft und Hilfe, ihn wiederzuspiegeln, indem ich Verantwortung übernehme, mich einbringe, Dinge tue, was auch immer. Ich finde, es ist auch relativ einfach, sich das anzuschauen. Als Gott die Erde schuf, wir haben diesen Vers gelesen, da hat er gesagt, lass uns Menschen machen. in unserem Bilde. Das war nichts, was er delegiert hatte und sagte, wisst ihr, das wird irgendwie schwierig, ihr Engel, ich weiß gerade, außer Lobpreis könntet ihr auch mal kurz unterbrechen und irgendwie so ein paar Typen zaubern oder so. Also, das ist etwas, wo Gott etwas wollte und wo er sagte, ich will, dass mein Wesen Ausdruck findet in dem Menschen. Und er macht es zur Chefsache. Und er legt seine Art in uns hinein. Er übernimmt Verantwortung und er legt sein Wesen in uns. Und sein Wesen findet Ausdruck in dem, was er tut. Er schafft in der ganzen Schöpfungsgeschichte aus Chaos Schönheit. Und er findet einen Höhepunkt, als er uns modelliert aus dem Staub. Und er spricht nicht nur Schönheit aus, sondern er sagt sehr gut. Und er schaut dir dabei in die Augen und sagt sehr gut. Und gleichzeitig sagt er, du bist wie ich. Du bist nach meiner Art. Du bist gerufen zu herrschen und zu gestalten und aus dem Nichts Dinge hervorzubringen. Das ist deine Art. Und in dieser Stelle, da wurde Lot entführt, also sie, die Eindringliche, nahm auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham, dem Hebräer, der bei den Terebeniten Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot seinen Bruder und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Ich finde es spannend, dass das geschrieben ist vor dem Hintergrund, dass die sich trennten, weil es zu viel gab. Und also was hier ja passiert ist Folgendes. Abraham lässt Lot die Entscheidung und Lot wählt das Gute. Das hatten wir uns ja vorhin angeguckt. Wenn das nicht eine wirklich freiwillige Entscheidung ist oder wenn das nicht etwas ist, was du mit vollem Herzen dem anderen zur Verfügung stellst und insgeheim hoffst, dass der andere sagt, ach vielen Dank für die Wahl, aber ich nehme lieber das kleinere Stück Kuchen. Ich habe nie das kleinere genommen. Also das muss ich erzählen. Meine Mama ist echt süß und die mag mich. Immer wenn wir, also es gab einen Vorfall, da waren wir eingeladen bei einer Tante und ich war da so ein kleiner Steppke im Alter von 12 Jahren. Ich entdecke dann Samuel heute manchmal auch drin. Dann gab es Kuchen und meine Mama hat mitgezählt, ich auch, und sie sagte, Markus, du hast 10 Stück Kuchen gegessen. Und ich sage, stimmt doch gar nicht. Waren 12. Und seitdem hatte die so ein schlechtes Gewissen, dass sie immer noch einen extra Kuchen gemacht hat, dass es ihrem kleinen Jungen gut geht und er weiter essen konnte. Immer wenn wir eingeladen waren, gab es nochmal extra Kuchen damals. Also, das Spannende ist, wenn man jemandem eine Wahl gibt, und darauf spekuliert, dass der andere das Kleine nimmt, dann bleibt oft im Herzen etwas übrig von du, das nette Wort ist Blödmann. Du Blödmann, das war jetzt echt unfair. Und dann mischt sich da oft was rein, wo ein Groll kommt oder ein Rachegedanke, wo man sagt, da wird eine Zeit kommen, da werde ich auch das Bessere wählen. Das passiert oft dann, wenn man die Dinge nicht wirklich aus freien Stücken und ganzen Herzens geben kann. Und ich glaube, es ist besser, nicht so gut dazustehen, aber das zu geben, was man wirklich geben möchte, oder die Wahl zu lassen, wo man wirklich den anderen wählen lassen möchte. So, das ist passiert. Und jetzt ist Lot, der ja das Bessere gewählt hat, in Gefangenschaft. Und Abraham macht sich auf und versucht, seinem Bruder zu helfen, seinem Verwandten Lot zu helfen. Und alles, was er weiß, ist, er nimmt seine besten Leute, die in der Zeit auch Geld verdienen könnten, auf die Herde aufpassen könnte. Er hat da ein Risiko. Er hat das Risiko, dass er die mit Waffen ausstattet, die danach wahrscheinlich beschädigt sind, dass es gut sein kann, dass der eine Hand verliert und er zurückkommt und nutzlos ist im Sinne von Arbeitskraft. Er nimmt einen Haufen persönliches Risiko auf sich, ohne dass er an irgendeiner Stelle einen Nutzen davon hat. An keiner Stelle. Und trotzdem rettet ihn Abraham. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, es gibt etwas, wo ich denke, da hat Abraham etwas verstanden. Abraham ist verantwortlich für sein Leben und seine Entscheidung. Zuerst für sich. Und wenn er Lot eine Wahl gibt, dann kann er sich nicht danach beschweren. Wenn Lot das Gute wählt. Aber er weiß, Gott ist mit ihm. Und dann weiß er, hier ist eine Verwandtschaft und wir sind Familie. Und wir übernehmen Verantwortung füreinander. Und da geht es nicht nur darum, was habe ich davon, sondern was kann ich auch in eine Familie hineingeben. An der Stelle, ich komme nicht umhin, ich muss eine Geschichte erzählen, von der der Fachausdruck für Selbstbefriedigung, nämlich Onanie, ihren Namen hat. Das ist eine Geschichte aus der Bibel und ich kenne kaum eine Bibelstelle, die so missbräuchlich verwendet wird oder so missgedeutet wurde wie diese. Es geht um den Onan. Da sprach Juda, also der Stammvater, zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es, also den Samen, auf die Erde fallen und verderben. Da kommt das Wort Onanie her. Wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und da kommt auch die ganze Scham und Verteufelung her. Die Bibel sagt einfach nichts darüber. Über selbst, also ich, kurzer Schwenk, aber ich an der Stelle dachte ich, ist gut, ich sage kurz was. Die Bibel sagt nichts über Selbstbefriedigung. Nichts. Da gibt es ganz viel Selbstverdammnis. Was ich sagen will, wo die Bibel sehr wohl etwas sagt, ist zum Thema Lust. Hier ist die Herausforderung in dem Bereich. Man kann sich meistens nicht, also sexuell erregen, ohne irgendwelche Bilder im Kopf und das hat meistens mit anderen zu tun und das nennt die Bibel Lust. So, für den Fall, dass du es schaffst, dabei an Traktoren zu denken, ist immer mein geflügeltes Wort, ist alles okay von der biblischen Seite. Ich würde dir trotzdem raten, einen Psychologen oder Seelsorger aufzusuchen. Aber, okay, kurzer Einschub zu dem Thema. Aber um was es mir geht, ist, dass Onan, und das ist die Sünde, dass Onan nicht bereit war, etwas zu tun, wovon er keinen Nutzen hatte. Das ist, was hier steht. Dass Onan in der damaligen Zeit, die Frau seines Bruders war kinderlos und es gab keine Sozialversicherung und sie war angewiesen auf die Versorgung durch ihre eigene Familie. Und wenn er ihr einen Sohn zeugen würde, wäre das nicht sein Kind, sondern es würde seinem Bruder zugerechnet werden. Was also im übertragenen Sinne bedeutet, du tust etwas, wofür du keine Anerkennung und kein Lob bekommst, sondern wo jemand anderes die Früchte erntet. Herzlich willkommen, das nennen wir Arbeitgeber, Chef, Vater, Mutter, du kennst es. Du machst Dinge, wofür andere gelobt werden. Was völlig Normales. Und das Problem hier und das, was wirklich falsch lief, war, dass Onan nicht bereit war, etwas zu tun, wovon er keinen Nutzen hatte und wo sein Name nicht mit erwähnt wird. Und das ist wirklich eine schwierige Haltung. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Da geht es nicht darum, dass der Same auf den Boden gefallen ist. Es geht darum, dass in seinem Herzen Egoismus war. Paulus schreibt an Timotheus, und das finde ich super hilfreich in dem Zusammenhang, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe, also eine Frau, die ihren Mann verloren hat, warum auch immer, und die dadurch in finanzielle Abhängigkeit gekommen ist. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot, spricht das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Hier gibt es eine Reihenfolge. Also, wenn man das in Ruhe nochmal durchliest, wer die Fähigkeit hat, sich selber zu versorgen, der soll für sich selbst sorgen. Wer die Fähigkeit hat, sich selber zu versorgen, der soll für sich selbst sorgen. Das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Gucke, dass er die Dinge in Ordnung bringt und suche mit seiner Händearbeit etwas zu erreichen, damit er denen, die in Not sind, geben kann. Danach gibt es eine Verantwortung, dass zuerst die eigene Familie, zuerst die eigenen Hausgenossen für die Bedürftige, weil es gibt es ja. Es gibt ja Not, es gibt Herausforderungen, Sorgen. Danach einzelne Gläubige und danach die ganze Gemeinde. Ich finde es wirklich bedenkenswert. Und an dem Punkt, ja, ich finde es nachdenkenswert. Aus dem Nachdenken über diese Dinge habe ich mit mancher politischen Haltung Schwierigkeiten, die ich auch in der Nachbarschaft, in Vereinen und auch unter Gläubigen erlebe. Nämlich die Verantwortung für Schwache in der Gesellschaft hat zuerst der Staat. Dann die lokale politische Gemeinde, dann die Vereine, am Ende ich. Und ich, könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Also wir waren selber arbeitslos. Und ja, wir haben nichts gefunden und die Svenja hat was bekommen, ich habe nichts bekommen durch einen Berech, also die hatten dort was falsch eingebucht. Ich hatte irgendwie 2 Sozialversicherungsnummern, wie auch immer. Und auf der einen war die Ansprüche, auf der anderen nicht. Da lief irgendwie bei der Hochzeit was schief. Und die haben die eine genommen, deshalb habe ich nichts bekommen. Wisst ihr, das Problem für mich ist nicht, dass den Leuten Gutes getan wird, weil die sind in einer realen Not. Ich kenne das. Das ist wirklich dramatisch. Ich glaube, über was ich finde nachzudenken, ist Folgendes. Es ist tatsächlich die Aufgabe von dem Staat, das zu klären. Zuerst. Oder ist es nicht meine? Ich weiß, das ist ein super hartes Beispiel. Aber ich glaube, es offenbart eine innere Denkweise, von wem wir die Hilfe erwarten. Sind es andere, anonyme, also der Staat, da ist eine Mutti, die ist alleinerziehend, hat Schwierigkeiten mit ihrer Tochter, dramatisch, da müsste es doch Vereine geben, soziale Fürsorge und die machen eine tolle Arbeit. Die machen wirklich eine tolle Arbeit. Das ist nicht mein Punkt. Der Punkt ist, wie ist die Reihenfolge? Von wem erwarte ich zuerst die Hilfe? Zuerst der, hatte ich gesagt, zuerst der Staat, die politische Gemeinde, dann die Vereine, am Ende ich. Ich sehe hier das, die Reihenfolge andersrum. Zuerst jeder für sich selber. Dann die eigene Familie, dann ein persönlich Gläubiger. Wenn das alles nicht da ist, dann sollte die Gemeinde im Gesamten Verantwortung übernehmen und Gutes tun. Wisst ihr, die Bereitschaft und die Haltung zu helfen, die finde ich vorbildlich und wünschenswert. Mein Problem ist folgendes. Ich glaube, dass es falsch herum aufgezogen ist und dass Hilfe anonymisiert wird und dass gleichzeitig eine Anspruchshaltung erweckt wird, die es so nicht gibt. Ich will das so sagen. Der Staat ist nicht für mein finanzielles Wohlergehen verantwortlich. Und du bist auch nicht verantwortlich, dass es mir innerlich gut geht. Das kriege ich hin oder ich gehe damit unter. Aber es ist nicht der Staat, es ist auch nicht meine Frau, auch wenn ich das manchmal immer noch glaube und wir darunter massiv leiden, weil ich sie für Dinge verantwortlich mache, die sie gar nicht leisten kann. Und es ist auch nicht der Klaus, mein Hauskreisleiter, verantwortlich. Ich mache auch die Gemeindeleitung nicht verantwortlich, weil dann könnte ich es gleich selber übernehmen. Und dann habe es wenigstens ich hinbekommen und nicht die Gemeindeleitung, wo ich Teil davon bin. Da bin ich dann schon ehrenkäsig genug. Ich finde es wirklich bedeutsam, weil es führt am Ende zu dieser Stelle von Abraham und Lot und dem, dass Abraham Lot gehen lässt. Weißt du, Abraham war dieser gesegnete Mann, weil er diese innere Haltung hatte. Ich bin für mein Leben verantwortlich und ich weiß, dass Gott mit mir ist und ich nehme Verantwortung für die, die mir anvertraut sind. Und dann geht es einen Schritt weiter für die, die um mich herum sind und dann für alle. Das war die innere Haltung. Deshalb wusste er auch, wenn er Lot wählen lässt, dann hat er niemand, bei dem er jammern kann. Er hatte niemand, weil er wusste, er ist verantwortlich und er sollte lieber selber schauen, was er anbietet und was nicht. Aber wenn er es anbietet, dann hat er es angeboten. Und er kam nicht in diese Haltung, die anderen. Wisst ihr, ich bin tief davon überzeugt, dass es gut ist, Gutes zu tun. Tief davon überzeugt. Und ich glaube, dass wir innerlich sagen sollten, wir sind verantwortlich, dass gelebte Nachbarschaft bei uns auf der Straße funktioniert. Also, das kann dir niemand sagen, aber du kannst es für dich sagen und sagen, ich will dafür Sorge tragen, dass da ein paar Dinge passieren, indem du freigebig bist mit dem, was du hast, indem du selber lernst, bedürftig zu sein und zu sagen, du hast etwas, was mir helfen würde, ich kann ja mal fragen, muss nicht alles selber kaufen, indem du Nachbarschaftsfeste organisierst, indem du eine Kiste Bier hinstellst und wenn dein Nachbar nach Hause kommt, zumindest eintrinkst, du musst ja nicht die ganze Kiste trinken. So, ich glaube daran und ich finde es super und ich finde es immer noch super, auch wenn der Staat viel in meine Tasche greift und mit seinen großen Händen sich an meinem Portemonnaie bedient. Ich will nicht mehr für mich haben. Ich würde es gerne anderen geben. Ich will nicht mehr für mich, mir geht's gut. Leider wird es anonymisiert. Ich kann trotzdem das andere tun und nochmal reingreifen und immer noch Gutes tun. Aber ich glaube, da geht es um eine innere Haltung. Und mir fällt auf, dass wir auch gesellschaftlich geprägt sind, ganz schnell zu rufen, der Staat, die Gemeinde, der und der. Und wir tun uns aus meiner Sicht keinen Gefallen damit, weil wir andere für etwas verantwortlich machen, wo sie nicht verantwortlich sind. Und wir von anderen Hilfe erwarten und Hilfe anonymisieren, was schwierig ist. Und deshalb ist einer unserer großen Sorgen, Leute werden uns ausnutzen. Und ich habe dazu zwei Gedanken. Erstens, wenn du gibst, was du willst, kann dich kein Mensch ausnutzen. Ich habe die Diskussion immer wieder. Mich kann keiner ausnutzen, außer ich fange an, dem anderen Recht zuzuschreiben, was er von mir holen kann, was er nicht hat. Man kann mich nicht ausnutzen, weil ich dir nichts gebe, was ich nicht geben will. Das Problem dabei ist, ich klinge nicht so nett. Ich muss halt hinstehen und sagen, ich gebe es dir nicht. Und ich glaube, das ist das zweite Problem. Ich habe festgestellt, in mir gibt es tief drin etwas, ich würde gern gut dastehen. Wir waren vor kurzem unterwegs und ich hatte ein Gespräch mit einem Mann. Und es war wirklich ein tolles Gespräch und er hat mich eingeladen, dass wir uns doch mal zu viert treffen. Also auch mit den Frauen ein paar Dinge besprechen, alles super. Und ich war so sehr versucht zu sagen, ja gerne, lass mich noch mit meiner Frau reden. Und das Erste ist, es ist schon mal super, dass ich gelernt habe, mit meiner Frau zu reden. Also das ist wirklich super. Wisst ihr, was schwierig ist? Dass dieser blöde Wunsch, ja, gerne, also ich, super, ich muss nur noch mit meiner Frau reden. Also nur damit du weißt, für den Fall, dass es nicht klappt, die Svenja. Komm, wir kennen das. Warum kann ich nicht hinstehen und sagen, danke für die Einladung, wir geben dir Bescheid. Punkt. Ohne Angabe von Gründen. Ich bin dir zu nichts verpflichtet. Ich mag den. Das Problem ist, dass es mir manchmal wichtiger ist, ihm zu gefallen, als meine Familie zu schützen. Komm, das steckt dahinter. Wenn wir es durchdenken, steckt das dahinter. Ich tue lieber, bin ich gefällig und stehe in seiner Meinung gut da, als das zu schützen, was mir lieb ist. Zu sagen, wenn ich mich entscheiden muss, zwischen vor dir gut dastehen oder dem, dass du denkst, keine Ahnung, was mit dem los ist, ich finde es wichtiger, dass wir beide gut dastehen. Und das hat ihn nichts zu interessieren, warum wir vielleicht auch absagen. Vielleicht erklärt es auch jemand. Aber ich werde die Svenja nicht zum Opfer vorhalten, damit ich gut dastehe. Das ist so ein tiefer Wunsch. Ich glaube, der steckt in uns allen. Und weil der so da ist, sind wir so empfänglich für diese Dinge. Deshalb kämpfen wir auch so sehr mit dieser Frage, aber wenn ich gebe, werde ich dann nicht ausgenutzt. Weil wir nicht den Mut haben, also vielleicht kann das ein Grund sein, nicht den Mut haben, blöd dazustehen. Danke, Jürgen. Jürgen, das mag ich an dir. Du bist ein Mann weniger Worte. Wenn man mit dir betet, irgendwann gibt es einen Punkt, da denkst du, jetzt ist alles gesagt. Amen. Und jeder weiß, du hast empfangen und jedes Wort ist zu viel. Um diesen Gedanken vom Schluss noch mal ein bisschen breiter aufzustellen. Es gibt einen Wunsch, gut dazustehen und Zustimmung zu finden. Und mir geht es nicht darum, hart und herzlos zu sein und wortkarg. Aber es geht mir um den inneren Antreiber. Das ist für mich der Punkt. Es geht um diesen inneren Antreiber, Schau, wir leben in einer Zeit, wo man, egal was man sagt, immer fast dazu genötigt wird, dazu zu sagen, dass man das ja auch tut. Also zu sagen, du, das mit der Nachbarschaft und so, das ist wirklich wichtig und ich mache das ja auch. Und wir lieben Andersdenkende. Ganz schwierig wird es ja bei so manchen politischen Themen, wenn es um gleichgeschlechtliche Ehen geht oder die ganzen Themen. Aber ich kenne auch jemanden, mit dem bin ich wirklich gut befreundet. Ist doch scheißegal. Entweder das, was man sagt, ist wahr oder nicht. Und es gibt manchmal auch einen Grund, etwas zu teilen, weil man anderen helfen will oder weil man sagt, guck mal, ich erzähle, was wir hier gemacht haben und dann hat Gott die Sache draus gemacht und es kann jemand anders Mut machen, selber so Gott zu vertrauen. Aber dieses, ich erzähle die Dinge, damit ich gut dastehe und dass andere ein gutes Bild von mir haben. Ich glaube, das ist wirklich hinderlich, wenn wir Reich Gottes ausbreiten wollen. Weil Reich Gottes breitet sich so aus, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm folgen. Das ist einer der Wesensmerkmale von Nachfolge. Das Reich Gottes hat einen Vater, der, egal was du tust, der nach dir schaut und dir nachgeht und der dir vergibt, mit was auch immer du dich offenbaren willst. Weil er am Kreuz sich festgelegt hat, jede Schuld, die du getan hast und die du zukünftig noch planst oder die halt so passiert, dass es sie dir vergeben wird. Das andere ist aber, dass Jesus vorangeht und er einfach vorwärts geht. Und er uns eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Und Jesus, wenn es um Nachfolge geht, hat uns nicht versprochen, dass er uns hinterher rennt, sondern er hat gesagt, mein Vater, der wird nach dir gucken. Aber in der Nachfolge geht es darum, dass wir lernen, mit ihm Schritt zu halten. Sonst ist er halt schon in Jericho und ich gräbsel irgendwo anders rum. Weil er einfach vorangeht. Und den Weg danach hat er so beschrieben, das Kreuz auf sich zu nehmen, sich selber zu verleugnen. Und ich glaube, das ist ein riesen Hinderungsgrund. Und ich glaube, eine Ursache ist, also das glaube ich wirklich, dass wir hier vergessen haben, in welchem Bild wir geschaffen sind. Dass wir geschaffen sind im Bild Gottes und dass er uns anschaut und dich meint. Und ich finde das wirklich interessant. Gott stellt sich vor und sagt, also diese Geschichte mit Mose. Du, wenn die Israeliten kommen, was soll ich denn sagen? Wer hat mich denn geschickt? Ja, pass auf. Also, da ist eine riesige Macht und die Geschichte wird gut ausgehen. Und ich werde immer bei euch sein und ich werde Manna vorbereiten. Und wenn es mit dem Wasser irgendwie schwierig wird, ich habe da was. Ihr könnt da auf so einen Stein klopfen. Und alles beschreiben, was er Gutes tut. Und Gott stellt sich hin und sagt, sag ihnen, der ich bin, der hat dich gesandt. Wer das ist, lasse sie rausfinden. Ich werde mich nicht erklären. Ich werde mich nicht erklären. Das ist echt hart. Also es ist biblisch, wir haben das oft gehört, Gott darf das, weil er ja Gott ist. Aber ich will dir sagen, du bist in dem Bild geschaffen. Du darfst das auch. Und ich will sogar sagen, es tut dir gut. Und es wird dich langfristig freisetzen, auch wenn es dich in manche Turbulenzen bringt. Und manche Leute dich nicht verstehen und manche Leute Schwierigkeiten haben. Aber du bist geschaffen, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Und nicht zu hoffen, dass Gott, der Staat, dein Life-Group-Leiter, der heute neben dir sitzt, oder vielleicht sogar dein Pastor dein Leben glücklich macht. Das ist eine Geschichte, das ist du und Gott. Und das andere ist so tief in uns geprägt. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich glaube, ich habe uns eine Chance mehr gegeben für Widerspruch und sich an dem Ding abzuarbeiten. Und ich bin gerne bereit für Gespräche. Vielleicht sehe ich auch nicht alles richtig. Vielleicht sehe ich auch nicht alles richtig. Aber das ist, wovon ich bisher überzeugt bin. Und ich glaube, dass uns die Wahrheit in die Freiheit führt. Auch wenn sie manchmal, ich verstehe, dass sich Leute an Jesus geärgert haben. Wenn ich so eine Botschaft, ich habe sie mir ja vorher überlegt. Ich dachte auch, Markus, weißt du, das, kannst du das so sagen? Ich hätte sie nicht, ehrlich, ich hätte sie lieber weggelassen, weil ich denke, du wirst nur Leute ärgern. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber es gibt etwas in mir, wo ich sage, ich bin davon überzeugt, dass die Wahrheit uns frei macht. Deshalb kann ich nicht anders, als zu sagen, was wahr ist. Und wenn sich Leute ärgern, ärgern sich Leute. Schade. Ihr Lieben, ich würde eines gerne machen. Für den Fall, das heißt nicht, dass du mir jetzt zustimmst in allem, was ich sagte. Das ist auch nicht mein Punkt. Weil ich glaube, heute, das ist was zum Kauen und Nachdenken und Monate, vielleicht sogar Jahre damit umzugehen. Aber für den Fall, dass du merkst in dieser Wahrheit, dass der ich bin, das sagt und nicht mehr, ohne dieses Gefühl, sich vor anderen erklären zu müssen oder rechtfertigen zu müssen oder auf die Zustimmung von anderen zu warten, dass sie am Ende auch sagen, ja, das ist super, wie du es machst. Am Anfang war es komisch, aber jetzt blicke ich's. Wenn du merkst, da ist was ganz Tiefes in dir und du merkst, du möchtest diese Umgestaltung, dass du sagst, weißt du, ich bin der ich bin und ich tue, was ich tue und ich bin von dem überzeugt, wovon ich überzeugt bin und dafür gehe ich. Und der andere kann sich ja die Mühe machen, das zu entdecken oder er kann es lassen, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich erkläre es ihm auch gerne. Aber seine Reaktion wird meine Entscheidung nicht beeinflussen. Wenn du merkst, da ist etwas, wo du dir Freiheit und einen Durchbruch wünschst, dann würde ich gerne für dich beten und ich würde dich bitten, aufzustehen. Und ich preise über deinem Leben das Leben Jesu, der dich erlöst hat, der dich mit dem Vater versöhnt hat und der dich mit hineingenommen hat in seine ewige Schöpfungsabsicht und der durch seinen Geist wirkt, um dich in das ursprüngliche Bild zurückzuverwandeln, dass du spürst, du bist, der du bist. Und das hat ein Gegenüber, in dem ich bin, der ich bin. Und du bist dazu bestimmt, über dich und dein Leben zu herrschen. Und nicht andere für Dinge verantwortlich zu machen oder von anderen Dinge zu erwarten, die entweder von Gott kommen oder die er in dich hineingelegt hat. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass es dein Werk ist, weil Worte zu wenig sind. Ich danke dir, dass du ein tiefes Werk tust und eine Umgestaltung vornimmst, die nur von dir kommen kann, weil man die nicht hineinmachen, sprechen kann, sondern es ist ein Werk deines Geistes. Danke für die Wiederherstellung aller Dinge und ich segne dich mit dem unaufhörlichen, beständigen Wirken seines Geistes, dass Offenbarungen kommen von Lügen, die du glaubst, dass auf einmal Dinge ausgetauscht werden, die dich bisher triggern, und dass eine neue Zuversicht und eine Sicherheit in dem liegt, dass Gott dich als Gegenüber ansieht und sagt, du bist. Amen.